WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 7. Juli 1973, der Todestag des Sozialphilosophen Max Horkheimer.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gebe mein letztes...
Zu Beginn seiner Blödelkarriere verwendet Otto Waalkes gerne auch Texte der neuen Frankfurter Schule, eine Gruppe von Satirikern, die genüsslich die hehren Gedankenflüge der legendären linksphilosophischen Frankfurter Schule durch den Kakao zieht.
Ich gebe der Lösung der sozialen Probleme neue Impulse!
Genau das aber ist das Ziel jener Philosophen und Soziologen um Professor Max Horkheimer und seinem Institut für Sozialforschung an der Universität in Goethes Geburtsstadt. In der Satire freilich scheitern die hohen Ansprüche.
Ich gebe einen aus!
So, jetzt kommt Horkheimer.
Das Lachen vergeht Margarete Mitscherlich, 91, wenn sie über den berühmten Sozialphilosophen und Repräsentanten der Frankfurter Schule Max Horkheimer sprechen soll. Im Gegenteil, ihr kommen sogar die Tränen.
Das Ganze ist auch zu schwierig. Es rührt immer, er hat immer Mühe, nicht zu heulen, wenn man daran denkt.
Denn Max Horkheimer, den sie vor 60 Jahren kennenlernt, steht für sie symbolisch für das Schicksal jener deutsch-jüdischen Intellektuellen wie Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, alle verbunden mit dem Frankfurter Institut für Sozialforschung und das seit den Zeiten der Weimarer Republik.
Ich kann nicht dran denken, ohne zu weinen. Aber es ist so. Es ist sehr schwer.
Über den Lebensweg von Max Horkheimer zu sprechen, seine Flucht aus Nazi-Deutschland, dem Exil, seinem Mut zur Rückkehr nach Frankfurt, seinen Ängsten am Ende des Lebens. Max Horkheimer wird am 14. Februar 1895 in eine wohlhabende Stuttgarter Fabrikantenfamilie geboren. Die Horkheimers sind Juden und der Vater Moritz ist deutsch-national gesinnt. Max ist ein ungewöhnliches Herrensöhnli, wie die Schwaben sagen, die Söhne des Großbürgertums, denn er entwickelt schon früh eine Solidarität mit den weniger Glücklichen in der Gesellschaft. Und nur kurz bereitet er sich darauf vor, einmal die väterliche Textilfabrik zu übernehmen. Stattdessen wird er Marxist, rebelliert gegen die sozialen Ungerechtigkeiten im Allgemeinen und gegen den Vater im Besonderen. Horkheimers spätere Analyse der politisch-sozialen Wirkungen von Abhängigkeiten in der bürgerlichen Familie sind sicherlich nicht frei von diesen Erfahrungen.
Die geistige Welt, in die das Kind infolge dieser Abhängigkeit hineinwächst, ist beherrscht vom Gedanken an die Macht von Menschen über Menschen, des Oben und Unten, des Befehlens und Gehorchens.
Unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs bekennt sich Horkheimer zum Pazifismus, wird aber dennoch Soldat, und zwar aus Solidarität mit den einberufenen Arbeitern in seines Vaters Firma. 1916, Max ist 21, tritt eine radikale Veränderung in seinem Leben ein. Er verliebt sich in die Privatsekretärin seines Vaters, Rosa Rickheer. Max Horkheimer im Jahr 1960.
Liebe hängt zusammen mit einer ganzen Reihe von Begriffen. Vor allen Dingen aber mit dem Kapital, mit der festen bürgerlichen Familie und dort, wo nicht unbedingt nach den Weisungen der Eltern gehandelt worden ist, entstand dann schließlich die unendlich schmerzvolle Liebe, wie sie in den Tragödien dargestellt wurde.
Eine Tragödie, so könnte man sagen, erlebt auch der junge Max. Denn er ist entschlossen, seine geliebte Rosa zu heiraten. Seine Eltern aber, die in ihm den Erben und zukünftigen Unternehmer sehen, sind entsetzt. Es kommt zum Zerwürfnis.
Ich will nach meinem Wahrheitsdrang leben,
vertraut er damals seinem Freund an.
Und erforschen, was ich wissen möchte. Den Gequälten helfen, meinen Hass des Unrechts befriedigen und die Pharisäer besiegen.
Die Antwort des Vaters ist nicht weniger entschlossen. Max wird enterbt. Wie beflügelt beginnt Horkheimer 1919 an der Frankfurter Universität ein Studium der Philosophie und Psychologie und promoviert nur 3 Jahre später mit einer Arbeit über den Philosophen Immanuel Kant mit Auszeichnung summa cum laude. 1923/24 gehört er zu den politisch links stehenden Gründern des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt, habilitiert sich, wird Privatdozent und jetzt wirtschaftlich abgesichert, heiratet er seine Jugendliebe Rosa Rickheer. 1930 ist er bereits Ordinarius für Sozialphilosophie an der Universität Frankfurt. Wenig später wird er auch zum Direktor des Instituts für Sozialforschung ernannt, kurz vor dem Machtantritt der Nazis. Den braunen Ideologen ist das Institut ebenso ein Dorn im Auge wie sein Leiter und die nicht wenigen jüdischen Mitarbeiter, außer Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno. Sie stehen für die Frankfurter Schule, entwickeln die sogenannte kritische Theorie. Sie ist im weitesten Sinne eine praktische Philosophie, der es auf gesellschaftliche Veränderungen ankommt, mit dem Ziel einer Stärkung der Selbstbestimmung des Menschen. Die kritische Theorie schafft es, bislang getrennt arbeitende akademische Disziplinen zu bündeln. Philosophen, Soziologen, Ökonomen, Mediziner und zunehmend auch Vertreter der Psychoanalyse nach Freud arbeiten zusammen. Alfred Schmidt, emeritierter Philosophieprofessor und Schüler von Max Horkheimer.
Vor allem verstand man ja die Theorie historisch situativ. Das heißt, die Theorie hatte den zeitgenössischen Geschichtsverlauf zu studieren unter dem Gesichtspunkt einer grundsätzlichen Veränderbarkeit der Gesellschaft. Und insofern haben sie sich schon als Sozialisten verstanden, ganz sicher, aber parteipolitisch unabhängig, gleich weit entfernt von der damaligen Sozialdemokratie der Vorkriegszeit oder der Weimarer Zeit und vollends von dem sowjetischen sogenannten Marxismus-Leninismus.
Max Horkheimer gehört aufgrund seiner Beobachtungen zu den wenigen, die rechtzeitig begreifen, dass der Siegeszug der Nationalsozialisten nicht zu stoppen ist. Und er ahnt, was das bedeuten wird.
Und deshalb müsse man Vorsorge treffen, um sich in Sicherheit zu bringen.
Für diese Stunde X bemüht sich Horkheimer, das Frankfurter Institut praktisch ins Ausland zu verlagern. Er knüpft Kontakte zu Universitäten in Frankreich, England und den USA. Vor allem aber schafft er die Gelder der Stiftung, mit denen das Institut finanziert wird, bereits 1932 aus Deutschland heraus. Wenige Tage vor der Machtergreifung zieht das Ehepaar Horkheimer vorsichtshalber in ein Hotel. So entgehen die beiden einem SA-Trupp, der ihr Haus stürmt und den Philosophen festnehmen will. Professor Wolfgang Krauser vom Hamburger Institut für Sozialforschung.
Und hat dann, als es soweit war, sehr schnell in die Sachen gepackt und ist dann über Genf, Paris nach New York gegangen und hat dort versucht, die Institutsarbeit unter veränderten Bedingungen fortzuführen.
Und so erscheint Max Horkheimers erste wegweisende Abhandlung im amerikanischen Exil.
Autorität und Familie, ein Essay, veröffentlicht im Jahr 1936, ist Teil eines Theorie- und Forschungsprojekts zur Untersuchung der autoritären Persönlichkeit.
Am New Yorker Institute of Social Research, wie es jetzt heißt, konzentrieren sich die Wissenschaftler auf die
rätselhafte Bereitschaft der technologisch erzogenen Massen, sich dem Despotismus der totalitären Ideologien und Herrschaftsformen auszuliefern.
Dann die berühmte Schrift Dialektik der Aufklärung, das Hauptwerk der kritischen Theorie, von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, noch im amerikanischen Exil geschrieben. Sie erkennen, dass der
Zusammenbruch der bürgerlichen Zivilisation
die Voraussetzung ist für
eine neue Art der Barbarei.
Kurz darauf ist diese Art der Barbarei, das Dritte Reich, untergegangen und die berühmte Schrift Dialektik der Aufklärung erscheint in ihrer endgültigen Fassung erstmals in Amsterdam. Und schließlich, Max Horkheimer ist einer der ersten, der aus der Emigration in die Heimat nach Frankfurt zurückkehrt. Bereits 1950 gründet er erneut das Institut für Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt.
Er wurde sehr schnell Dekan der Philosophischen Fakultät. Er wurde 1951 Rektor der Universität Frankfurt, hat dieses Amt bis 1953 ausgeführt, wechselte dann zwischen 1956 und 1959 zwischen Frankfurt und Chicago hin und her.
Vielen erscheint Max Horkheimer in den 50er Jahren wie eine Lichtgestalt, unbelastet von den Schatten der Vergangenheit. Er gilt als Aushängeschild im demokratischen Deutschland. Doch noch ist die geistige Erneuerung weitgehend ausgeblieben. Margarete Mitscherlich hat damals den Arzt und Therapeuten Alexander Mitscherlich geheiratet, einen politischen Flüchtling vor den Nazis, der ebenfalls zurückgekehrt ist. Unter dem Eindruck des Nürnberger Ärzteprozesses von 1946-47 veröffentlicht er bereits 1948 die Dokumentation über die Verbrechen der NS-Ärzte, Titel »Medizin ohne Menschlichkeit«. Die Folge? Seine Karriere an der Heidelberger Universität scheint beendet, bevor sie begonnen hat.
Denn die Mediziner wollten ihn nicht. Vorher wollte eigentlich vor allem die Ärzteschaft möglichst wenig davon wissen.
In einer Atmosphäre des Verharmlosens und Vertuschens sind die jungen Menschen von einem Aufrechten wie Max Horkheimer fasziniert.
Er ist anfangs sehr verehrt worden und er hat von seiner Seite aus versucht, auch aktiv eine Beziehung herzustellen.
Der Soziologe Professor Krause hat die Entwicklung der Studentenbewegung genau untersucht, auch ihre Beziehung zu Max Horkheimer.
Er war eine Zeit lang so etwas wie der Berater und der Interpret von demokratischen Strömungen innerhalb der damaligen Studentenschaft.
Horkheimer setzt all seine Hoffnungen auf die Jugend. Die Untersuchungen seines Instituts, die Umfragen und Erhebungen zeigen ihm, dass Demokratie und Freiheit gefährdet bleiben, nicht durch eine Diktatur, sondern durch die Auswirkungen des Wirtschaftswunders. Der Philosoph wird zum Mahner. Er fürchtet, dass der Konsum und ein Überangebot an Informationen statt mehr Freiheit, Passivität und Unmündigkeit bewirken. Häufig bringt er das Beispiel von dem Mann und seinem Radio.
Er besitzt einen Rundfunkapparat und vielleicht auch einen Fernsehapparat. Aber bleiben wir einen Augenblick beim Hörapparat. Er kommt abends nach Hause und hört sich die neuesten Nachrichten an. Er wird die Zeitung noch einmal lesen und dann vielleicht noch mal Nachrichten hören und dann gähnen und sagen, jetzt ist Zeit, ins Bett zu gehen. Irgendetwas tun kann er nicht.
Horkheimers Studenten sehen das ähnlich und sie sind entschlossen, aus der Passivität, dem Nur-Funktionieren, auszubrechen. Die Studenten wollen von Max Horkheimer, dem Vater der kritischen Theorie, hören, wie das geht, das Autoritäre in der Gesellschaft und in der eigenen Persönlichkeit zu überwinden. Doch Horkheimer und die Frankfurter Schule analysieren die Gesellschaft, pflegen den Diskurs. Und so kommt es, dass die Studenten
feststellen mussten, eine Anweisung zum Handeln im unmittelbaren Sinne liegt hier gar nicht vor. Der Enthusiasmus für die Frankfurter Denkrichtung und die Enttäuschung, dass das, was man im Augenblick für das Erforderliche hielt, dann doch nicht aus den Theorien unmittelbar abzuleiten war, das hat mich auch immer sehr beeindruckt.
Seit daher rührt ein ganz starker Vorbehalt gegenüber Max Horkheimer.
Und Max Horkheimer seinerseits versteht die Studenten der 68er-Bewegung nicht mehr, ihren Aktionismus, ihre Clownerien und ihre Provokationen. Etwa die berühmt-berüchtigte Busenattacke auf seinen Freund, den Philosophen Theodor Adorno. Zwei Studentinnen stellen sich im überfüllten Hörsaal neben Adornos Vortragspult mit nackten Brüsten. Und der völlig irritierte Professor weiß nicht anders zu reagieren, als Hals über Kopf aus dem Saal zu flüchten. Die Nation hält sich den Bauch vor Lachen. Horkheimer zieht sich frühzeitig nach Montagnola im Schweizer Tessin zurück. Margarete Mitscherlich.
Ich habe viele Telefone mit Horkheimer geführt, auch als seine Frau gestorben war und er todunglücklich war, die eines sehr weichen und traurigen Menschen waren. Der hat es nicht leicht gehabt nachher.
Max Horkheimer stirbt am 7. Juli 1973 in Nürnberg. Doch seine Mahnungen bleiben aktuell.
Eine grobe Art der Manipulation ist der Demagoge, der also ganz dick bestimmte Anschauungen in die Menschen hineinbringt und sagt, ich führe euch. Und seien Sie sich darüber klar, wenn Deutschland vor einigen Jahrzehnten selbst das Opfer eines solchen Demagogen geworden ist. Unendlich viele Völker heute stehen unter der Leitung von Demagogen.
Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 15:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de